Ein weiterer wichtiger Aspekt, der durch die Morbus-Hodgkin-Therapie auftreten kann, ist die Kardiotoxizität. Und auch hier sieht man, es tritt vielleicht nicht unmittelbar nach einer Therapie, nach der Hodgkin-Behandlung auf, aber viele Jahre später steigt einfach die Inzidenz an kardialen Erkrankungen. Und man sagt, Patienten, die einen Hodgkin hatten, haben ungefähr ein 2- bis 4-mal höheres Risiko, eine kardiale Erkrankung zu bekommen. Und nach 30 Jahren ist das Risiko bereits 35%. Hier sieht man ganz gut, dass auch dies mit der Dosis der Strahlentherapie hauptsächlich im Zusammenhang steht. Also die Patienten, die 36 Gray erhalten haben, da waren deutlich mehr Patienten mit einer Coronary Disease, also einer Herzerkrankung, verglichen mit Patienten, die zum Beispiel nur 20 Gray erhalten haben. Und was sind das hauptsächlich für Probleme oder was für kardiale Toxizitäten zeigen diese Patienten auf? Also in erster Linie sind das Klappendefekte. In weiterer Folge haben die Patienten eine KHK oder Kardiomyopathien entwickelt. Das ist eine lange Liste mit vielen weiteren Spätfolgen, die generell nach Chemotherapie auftreten kann. Also Patienten, das geht gar nicht auf Hodgkin per se bezogen, sondern ganz allgemein. Patienten nach einer Chemotherapie brauchen oft lang, also eigentlich für immer eine Anbindung an einen Nephrologen oder einen Endokrinologen, weil sie einfach viele, viele Langzeitprobleme haben können. Und man sagt zum Beispiel eben Patienten, die eine Bestrahlung des Nackens hatten, haben einfach ein höheres Risiko, ein Schilddrüsenproblem zu bekommen. Und es wird jetzt einfach immer mehr in diese Richtung gehen, dass man internationale Guidelines entwirft, wann welche Vorsorgen zu machen sind. Zum Beispiel auch bei Patienten, die eine Bestrahlung des Thoraxbereichs hatte und ein höheres Risiko für Brustkrebs haben, dass einfach schon die Nachsorge die Brustkrebsvorsorge einfach schon viel früher beginnen muss als in der Allgemeinbevölkerung. Dass man zum Beispiel schon einem 25-jährigen Mädchen empfiehlt, Vorsorgeuntersuchungen zu machen. Es gibt so ein EU-gefördertes Projekt, das PanCare Follow-up-Projekt, was eben genau darauf abzielt, so internationale Guidelines zu entwerfen und auch einen Survivorship-Passport zu entwickeln. Was ist das? Also das ist so eine elektronische Gesundheitsakte, wo genau drinstehen soll, was für eine Diagnose hatte dieses Kind oder der Patient, was für Therapie hat das Kind bekommen, welche Kumulativdosen und dann ganz gezielt ausspuckt, was für Spätfolgerisiken dieser Patient haben kann und Nachsorgeempfehlungen.
Das Ziel der Transition ist, eine altersadäquate Betreuung zu sichern, die Entwicklung zu einem selbstbestimmten jungen Erwachsenen und eigenverantwortlichen jungen Erwachsenen zu begleiten, dann natürlich die Kontinuität zu wahren. Wann fängt man an, über das Thema Transition zu sprechen? Und das ist eigentlich wenn die Eltern das erste Mal mit ihren Neugeborenen bei der Diagnosestellung kommen, wird gleich vermittelt, dass die Betreuung auf der Kinderabteilung bis 18 geht und danach gibt es eine Erwachsenenabteilung. Ab ungefähr 14 Jahren wird das Thema regelmäßig angesprochen. Das ist auch die Zeit, wo die Jugendlichen auch alleine zu den Kontrollen kommen sollen oder wo auch dann einmal die Eltern hinausgeschickt werden, um auch unter vier Augen mit den Jugendlichen sprechen zu können. Und da wird auch regelmäßig die Reife und die Eigenverantwortlichkeit überprüft. Dazu gäbe es auch so eigene Checklisten. Dann machen wir es so, dass wir ab ca. 16 Jahren ist es üblich, dass ein Vertreter vom Erwachsenenzentrum von uns, also derzeit bin das eigentlich ich, ins Kinderspital fährt, um bei diesen Kontrollen dabei zu sein. Also es ist gewünscht, dass zumindest jeder einmal auch einen persönlichen Kontakt vor der Übergabe hat. Der Übergabezeitpunkt liegt dann zwischen dem 18. und 21. Geburtstag. Es soll nicht mit einem weiteren wichtigen Lebensereignis wie Matura oder Lehrabschlussprüfung zusammenfallen und bewährt hat sich so meist mit 19 Jahren. Dann wird eben der Tag der Übergabe schon im Vorfeld ausgemacht. Es sollen natürlich alle Beteiligten damit einverstanden sein. Und der Kinderarzt oder Kinderärztin begleitet dann den Patienten zum ersten Termin. Da wird dann ganz genau gemeinsam der bisherige Krankheitsverlauf besprochen und wichtige Befunde auch ausgetauscht.
Das ist ein sehr, sehr breiter Bereich, der hier einbezogen wird an Komplikationen und auch an interdisziplinären Handlungsbedarf. Entsprechend ist die Transition auch nicht in einer Richtung. Bei den Patienten, zum Beispiel mit Duchenne-Muskeldystrophie und SMA2, später dann auch SMA1 und vielen anderen, erfolgt in der Regel eine pneumologische Transition, weil der Patient eine Heimbeatmung benötigt und hier diese Situation ganz im Vordergrund steht. Und dann transitionieren wir hier in Wien an die RMU des Otto-Wagner-Spitals. Das ist die Altersverteilung dieser 23 Patienten, die wir bisher transitioniert haben. Warum so alt, kann man natürlich fragen. Die Einführung war erst nach guter Abstimmung möglich. Da gab es also ein bisschen einen Stau, weil ich gesagt habe, ich transitioniere niemanden, bevor wir nicht ein gutes System haben. Dann gab es teilweise auch eine Gruppengröße oder Kapazitätsprobleme innerhalb eines Jahres. Dann gab es anstehende Einstellungen oder Umstellungen der nicht-invasiven Beatmung. Und ich habe gesagt, wir übergeben eine abgeschlossene Einstellung und nicht eine halbe Sache. Und dann betroffene Geschwisterkinder waren auch natürlich ein Element. Und natürlich auch der Entwicklungsstand zum Teil wurde mit berücksichtigt. In der neurologischen Transition, wenn also kein Heimbeatmungsbedarf besteht, aber insbesondere eine pharmakologische Therapie möglich oder nur intendiert ist, findet die Transition in die Abteilung für Neurologie im SMZ Ost statt. Jährlich werden etwa 5 Patienten pro Jahr transitioniert zu ihm. Probleme gibt es hier immer noch, das ist sicherlich noch ausbaufähig. Es gibt dort noch keine Gabe von Nusinersen. Insgesamt sind nur 4 erwachsene Patienten medikamentös behandelt mit diesem Orphan Drug. Und das ist natürlich ein Transitionshindernis, wenn wir wissen, dass wir einen Patienten jetzt längere Jahre mit einer SMA2 bereits behandelt haben entsprechend und natürlich dessen Erkrankung dadurch steht, ist die Neigung, ihn zu transitionieren und dann wieder absinken zu lassen, natürlich gering bei uns oder bei dem Patienten. Und da muss also noch was passieren. Es wird in Kürze ein Treffen in Salzburg stattfinden und hoffentlich dann auch Lösungen geben. Und insgesamt sind viele dieser Krankheitsbilder mit dem Duchenne, ist man dann, natürlich wäre man vertrauter, aber das sind genau die Patienten, die gehen in die pneumologische Weiterbetreuung. Aber es gibt eben so viele Krankheitsbilder, dass die in der Neurologie teilweise unbekannt sind.